können wir die Wahrheit erkennen. Und siehe, zwei von ihnen gingen an demselben Tag zu einem Dorf namens Emmaus, das von Jerusalem 60 Stadien entfernt war. Und sie redeten miteinander von all diesen Geschehnissen. Und es geschah, während sie miteinander redeten und sich besprachen, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Ihre Augen aber wurden gehalten, sodass sie ihn nicht erkannten. Und er sprach zu ihnen:
Was habt ihr unterwegs miteinander besprochen und warum seid ihr so traurig?
Da antwortete der eine, dessen Name Kleopas war, und sprach zu ihm:
Bist du der einzige Fremdling in Jerusalem, der nicht erfahren hat, was dort geschehen ist in diesen Tagen?
Was?
Dass mit Jesus, dem Nazarener, der ein Prophet war, mächtig, in Tat und Wort vor Gott und dem ganzen Volk, wie ihn unsere obersten Priester und führenden Männer ausgeliefert haben, dass er zum Tode verurteilt und gekreuzigt wurde. Wir aber hofften, er sei der, welcher Israel erlösen sollte. Ja, bei alledem ist heute schon der dritte Tag, seit dies geschehen ist. Zudem haben uns auch einige Frauen aus unserer Mitte in Verwirrung gebracht. Sie waren am Morgen früh beim Grab, fanden seinen Leib nicht, kamen und sagten, sie hätten sogar eine Erscheinung von Engeln gesehen, welche sagten, er lebe. Und etliche der unsrigen gingen hin zum Grab und fanden es so, wie es auch die Frauen gesagt hatten. Und selbst aber haben sie nicht gesehen.
O ihr Unverständigen, wie ist doch euer Herz träge zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben? Musste nicht der Christus dieser leiden und in seine Herrlichkeit eingehen?
Und er begann bei Mose und bei allen Propheten und legte ihnen in allen Schriften aus, was sich auf ihn bezieht. Und sie ernährten sich dem Dorf, wohin sie wanderten. Und er gab sich den Anschein, als wollte er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sprachen:
Herr, bleibe bei uns, denn es will Abend werden, und der Tag hat sich geneigt.
Und er ging hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als sie mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, sprach den Segen, brach es und gab es ihnen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet, und sie erkannten ihn. Und er verschwand vor ihnen. Und sie sprachen zueinander:
Brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Weg und als er uns die Schriften öffnete?
Und sie standen auf und in derselben Stunde und kehrten nach Jerusalem zurück und fanden die Elf und ihre Gefährten versammelt, die sprachen:
Der Herr ist wahrhaftig auferstanden und er ist dem Simeon begegnet.
Und sie selbst erzählten, was auf dem Weg geschehen war und wie er von ihnen am Brotbrechen erkannt worden war. Während sie aber davon redeten, trat Jesus selbst in ihre Mitte, und er sprach zu ihnen:
Friede sei mit euch.
Aber bestürzt und voll Furcht meinten sie, einen Geist zu sehen, und er sprach zu ihnen:
Was seid ihr so erschrocken, und warum steigen Zweifel auf in euren Herzen? Seht an, meine Hände und meine Füßen, dass ich es bin. Rührt mich an und schaut, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, dass ich es habe.
Und indem er das sagte, zeigte er ihnen die Hände und die Füße. Da sie aber noch nicht glaubten vor Freude und sich verwunderten, sprach er zu ihnen:
Habt ihr etwas zu essen hier?
Da reichten sie ihm ein Stück gebratenen Fisch und etwas Wabenhonig. Und er nahm es und aß vor ihnen. Er aber sagte ihnen:
Das sind die Worte, die ich zu euch geredet habe, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was im Gesetz Mose und in den Propheten und den Psalmen von mir geschrieben steht.
Da öffnete er ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verstanden.
Ich danke der Jugendgruppe ganz herzlich, die uns den Predigttext vorgetragen hat. Lasst uns noch einmal zusammen beten. Allmächtiger Gott, himmlischer Vater, du bist die Quelle der Wahrheit. Weise uns, Herr, deinen Weg, dass wir wandeln in deiner Wahrheit. Erhalte unser Herz bei dem einen, dass wir deinen Namen fürchten. Amen. Heute wollen wir uns mit einer brisanten Thematik auseinandersetzen. Ihr habt das Thema schon gehört. Können wir die Wahrheit erkennen? Wenn ja, gibt es eine Methode, die uns sicher zu diesem Ziel führt? Es handelt sich dabei um ein etwas komplexes Thema und ich werde mich bemühen, die Gedanken möglichst klar zu strukturieren und verständlich zu formulieren. Bevor wir uns aber der Frage zuwenden können, ob die Wahrheit erkennbar ist, müssen wir natürlich erst klären, was Wahrheit überhaupt ist. An zweiter Stelle gehen wir dann der Frage nach, ob wir die Wahrheit erkennen können. Und am Schluss, im dritten Punkt, werfen wir noch einen Blick auf die Bedeutung der Wahrheit. Beginnen wir also direkt mit der ersten Frage. Was ist Wahrheit? Diese tiefsinnige Frage stellte schon vor etwa 2000 Jahren der römische Machthaber Pilatus dem angeklagten Messias. Dabei ist er bei weitem nicht der Einzige, der sich diese Frage gestellt hat. Und wie Menschen in ihrer Zeit diese Frage beantwortet haben, das hat ganze Kulturen, ja ganze Epochen weitreichend beeinflusst. Auch wir stehen heute in einer Zeit konkurrierender Wahrheitsansprüche. Da ist zum Beispiel der Islam. Er behauptet im Koran und in Hadithen die ultimative Wahrheit zu haben. Gleichzeitig leben wir in einem säkularen Zeitalter, in dem der Glaube an eine übernatürliche Wirklichkeit als Kinderglaube abgestempelt wird. Der Mainstream behauptet, intellektuell erwachsen zu werden heiße, den Glauben an Märchen und an Wunder abzulegen und sich der materialistischen Sicht der Naturwissenschaften anzuschließen. Etwa nach dem Motto, die Wissenschaften heute, die sagen uns, was Wirklichkeit ist. Sie zeigen uns die Wahrheit. Mit diesen und ähnlichen Ansprüchen sind wir ständig konfrontiert. Die Wahrheitsfrage stellt tatsächlich für viele Menschen eine ernste Anfechtung dar, sodass sogar viele den Glauben an Gott ablegen. Wir dürfen also dieser Herausforderung nicht ausweichen. Und deshalb unternehme ich den Versuch, aus der Bibel klare Orientierungspunkte zu gewinnen, damit wir in unserer heutigen Zeit klare Richtlinien haben. Ich lade euch ein, kritisch mitzudenken. Und gerne dürft ihr mich nachher auf Sachen hinweisen, die ich vielleicht nicht gesehen oder falsch dargestellt habe. Aber kommen wir nun zur Sache. Von dem gehörten Bibeltext ausgehend können wir sagen, dass Wahrheit aus zwei Komponenten besteht. Einerseits besteht Wahrheit in der korrekten Wahrnehmung der Wirklichkeit, die uns umgibt. In unserer Geschichte sehen wir davon ein Beispiel bei den Emmaus-Jüngern. Als Jesus kam und sich auf dem Weg zu ihnen gesellte, erkannten sie nicht, dass es der Auferstandene war. Sie sahen zwar eine Person, einen Mann, sie unterhielten sich mit ihm, aber sie sahen nicht, dass es der Messias war. Sie nahmen die Wirklichkeit nicht umfassend wahr. Und so blieb die volle Wahrheit vorerst vor ihren Augen verhüllt. Andererseits besteht Wahrheit auch im rechten Verstehen der Heiligen Schrift. Auch in diesem Punkt finden wir eine hilfreiche Veranschaulichung bei den Emmaus-Jüngern. Sie kannten ja die Schriften des Alten Testaments und dennoch hatten sie von dem verheißenen Messias eine komplett andere Erwartung als das, was sie mit Jesus erlebt hatten. Das kommt in ihrer Enttäuschung zum Ausdruck. Sie sagen, wir aber hofften, er sei der, welcher Israel erlösen sollte. Sie hatten eine Befreiung von den Römern erwartet und nichts dergleichen war geschehen. Sie hatten also Gottes Wort im Alten Testament nicht so verstanden, wie Gott es beabsichtigt hatte. Folgedessen war die Wahrheit in diesem Punkt für sie noch nicht erkennbar. Wir sehen daran, dass es noch nicht ausreicht, die Bibel lediglich zu kennen. Es ist wichtig, dass wir sie auch richtig verstehen. Diese zweite Komponente, die ich genannt habe, also das richtige Verstehen des Wortes Gottes, dass sie genauso wesentlich zur Erkenntnis der Wahrheit gehört wie die Wahrnehmung der Wirklichkeit, der Natur, der Menschen. Diese Überzeugung unterscheidet mich grundsätzlich von einem atheistischen Wissenschaftler. Und diese Ansicht entnehme ich der Bibel selbst. Wir finden davon verschiedene Zeugnisse. Ich nenne ein Beispiel aus dem Alten Testament. Psalm 119, Vers 151 sagt: Du bist nahe, o Herr, und alle deine Gebote sind Wahrheit. Später hat Jesus selbst dieses bestätigt. Wir finden zum Beispiel in dem sogenannten hohepriesterlichen Gebet in Johannes 17 diese Aussage Jesu: Heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Auf diesem Selbstzeugnis der Bibel baue ich auf. Das heißt, die Irrtumslosigkeit der Bibel setze ich voraus. Man könnte diese Voraussetzung jetzt noch ausführlich begründen, aber das werde ich heute nicht machen, das würde zu viel Zeit beanspruchen. Wir halten fest. Unter Wahrheit verstehen wir vor allem zwei Dinge. Einerseits die korrekte Wahrnehmung der Wirklichkeit und zweitens das richtige Verstehen der Heiligen Schrift. Wenn wir davon ausgehen, dass es nur eine umfassende Wahrheit gibt, dann müssen wir zu der Schlussfolgerung kommen, dass zwischen der Wirklichkeit und der Bibel kein Widerspruch sein kann. Es besteht ein ganz enger Zusammenhang und sie bestätigen sich gegenseitig. Wenden wir uns nun der zweiten Frage zu. Können wir also diese Wahrheit richtig erkennen? Und wenn ja, wie? Vielleicht bist du etwas erstaunt gewesen, dass ich heute überhaupt mit so einer Frage aufkomme. Man könnte meinen, dass sie mit einer einzigen Bibelstelle schon klar beantwortet wäre. Man denke zum Beispiel an Johannes Kapitel 8, die Verse 31 und 32. Da sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten: Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger, und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch freimachen. In der Tat ist dies ein wichtiger Text für unsere Thematik. Aber wenn wir ihn oberflächlich lesen, besteht die Gefahr, dass wir uns zu schnell und fälschlicherweise damit brüsten, die Wahrheit bereits im Griff zu haben. So nach dem Motto: Ich lese jeden Tag in der Bibel, also stelle du ja nicht meine Ansicht in Frage. Ich habe ja die Wahrheit erkannt. Das geht nicht. Die Bibel selbst zeichnet ein differenziertes Bild davon, wie wir die Wahrheit und auch inwiefern wir die Wahrheit erkennen können. Wir werden zwei wichtige Schlussfolgerungen erarbeiten. Die erste Schlussfolgerung ziehen wir aus unserer Geschichte. Lasst uns jedoch erst bedenken, wie in unserer Zeit und in unserem Umfeld diese Frage beantwortet wird. Können wir die Wahrheit erkennen? Der Trend in unserer wissenschaftsgläubigen Zeit geht davon aus, dass der Mensch alles verstehen und alles erklären kann. Wo es heute vielleicht noch Wissenslücken gibt, da wird die Wissenschaft diese in nächster Zeit schließen. Unsere Kultur ist so stark von diesem Denken durchsetzt, dass wir selber stärker davon geprägt sind, als uns oft bewusst ist. Der Antrieb, etwas verstehen und etwas erklären zu wollen, ist ja aber nichts Falsches. Nein, im Gegenteil. Es kann eine starke Motivation sein, sich intensiv mit einer Sache zu beschäftigen. Problematisch wird es an dem Punkt, wo man glaubt, als Mensch der Herr des Universums zu sein, weil man alles erklären kann. Ein Beispiel dafür, so benennt der atheistische Wissenschaftler Richard Dawkins es als eine höchste Errungenschaft des menschlichen Intellekts, dass man, seiner Ansicht entsprechend, die Natur mittlerweile erklären kann, aus natürlichen Zusammenhängen, ohne sie auf einen Schöpfer zurückführen zu müssen. Allerdings gibt es heute auch Wissenschaftler, die diese These wiederum stark in Frage stellen. Als Beispiel nenne ich da nur John Lennox. Unsere Geschichte setzt an gerade diesem Punkt einen starken Gegenakzent. Ich wiederhole Vers 16. Ihre Augen aber wurden gehalten, sodass sie ihn nicht erkannten. Ihre Augen wurden gehalten. Von wem? Offenbar von einer größeren Macht. Später im Text wird gleich dreimal das Verb öffnen verwendet. Vielleicht ist es euch aufgefallen. Und, vielleicht zu unserem Erstaunen, kein einziges Mal wird das Verb öffnen im Sinn der Menschen, als dass sie die Aktiven sind, gebraucht. Es heißt dort nicht, sie selbst öffneten ihre Augen und erkannten Jesus. Nein, dort steht, Vers 31, da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Und Vers 32. Und sie sprachen zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Weg und als er uns die Schriften öffnete. Und dann nochmals in Vers 45. Da öffnete er ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verstanden. Dreimal wird hier betont, dass das Öffnen der Augen, dass das Öffnen des Verständnisses und der Schrift ein Akt Gottes ist und nicht ein Akt des Menschen. Sind wir uns dessen bewusst, welch weitreichende Folgen diese Feststellung für uns hat? Kein Mensch, und sei er noch so gelehrt, darf sich jemals anmaßen, die volle Wahrheit erkannt zu haben. Unsere Erkenntnis ist und bleibt Stückwerk, zumindest solange wir auf dieser Erde leben. Genau das bestätigt auch der Apostel Paulus in dieser bekannten Stelle in 1. Korinther 13. Ich lese Vers 9 und 10. Denn wir erkennen stückweise und wir weissagen stückweise. Wenn aber einmal das Vollkommene da ist, dann wird das Stückwerk weggetan. Letztlich entscheidet Gott, wem er die Erkenntnis der Wahrheit schenken will. Dazu Jesus an einer anderen Stelle in Lukas Kapitel 10, Vers 21. Zu derselben Stunde frohlockte Jesus im Geist und sprach: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies den Weisen und Klugen verborgen und es den Unmündigen geoffenbart hast. Ja, Vater, denn so ist es wohlgefällig vor dir. Wir kommen zur ersten Schlussfolgerung. Bei einem entscheidenden Schritt in der Erkenntnis der Wahrheit müssen wir Menschen zugeben, dass wir nicht Herr der Situation sind. Wir Menschen können die Erkenntnis geschenkt bekommen. Wir sind die Empfangenden. Der Handelnde ist Gott. Diesen Teil können wir uns auch nicht erarbeiten. Es ist Gottes Gnade, wenn er uns Menschen die Wahrheit offenbart. Soweit die erste Schlussfolgerung. Nichtsdestotrotz sehen wir auch in der Bibel, dass sie uns zahlreiche Hinweise gibt, wie wir vorgehen können, um uns der Wahrheit zu nahen. Wenn dem nicht so wäre, bräuchte ja niemand von uns die Bibel studieren. Dann wäre selbst eine intensive Auseinandersetzung mit der Heiligen Schrift und auch die ehrliche Wahrheitssuche für die Katz. Für diese Hinweise werde ich auch einige andere Bibelstellen heranziehen, da aus unserem Predigttext allein eventuell eine etwas einseitige Perspektive entstehen könnte. Aber von welchen methodischen Hinweisen rede ich? Erstens, ich wiederhole noch einmal die Verse 31 aus Johannes Kapitel 8. Da sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten: Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Jesus spricht klare Worte. Was sollen wir tun? An seinem Wort bleiben oder in seinem Wort bleiben, dranbleiben, regelmäßigen Umgang pflegen, immer wieder lesen, immer wieder bewegen. Das ist der erste Hinweis, den ich hier bringe. Einen zweiten Hinweis finden wir in Römer 1, die Verse 18 bis 20. Denn es wird geoffenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, da Gott es ihnen offenbar gemacht hat. Denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, so dass sie keine Entschuldigung haben. Gottes Kraft und seine Gottheit wird an seinen Werken erkannt durch Nachdenken, wenn man diese wahrnimmt. Ist das nicht krass? Gott hat sich teilweise selber in seinen Werken offenbart. Wer sich aufmerksam Gottes Werk zuwendet, kann einen Teil Wahrheit erkennen. Kurz gefasst, der Hinweis lautet: Gottes Werke wahrnehmen und darüber nachdenken. Öffne deine Augen. Nimm die Welt um dich wahr. Nimm dir Zeit, darüber nachzudenken. Forsche, analysiere. In der Wahrnehmung und Erforschung der Natur haben die Wissenschaften schon Hervorragendes geleistet. Was dort in manchen Fällen problematisch ist, ist die Deutung der Fakten, nicht die Forschung an für sich. Es ist wichtig, dass wir diese Unterscheidung treffen. Einen dritten Hinweis können wir wieder unserer Geschichte entnehmen. Ich lese nochmals zwei Verse. Vers 27 aus Lukas Kapitel 24. Und er begann bei Mose und bei allen Propheten und legte ihnen in allen Schriften aus, was sich auf ihn bezieht. Es ist von Jesus die Rede. Und dann noch Vers 44, wieder Jesus. Er aber sagte ihnen: Das sind die Worte, die ich zu euch geredet habe, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was im Gesetz Moses und in den Propheten und den Psalmen von mir geschrieben steht. Jesus erwähnt hier drei Schriftgruppen. Sehr interessant. Das Gesetz des Mose oder Tora, die Propheten und die Psalmen oder die Schriften. Diese drei Schriftgruppen bilden die hebräische Bibel, auch als Tanach bekannt. Aus dem Hebräischen steht für Tora, Neviim, Ketuvim. Wir nennen diese Schriftgruppen zusammen heute das Alte Testament. Somit nimmt Jesus auf das gesamte Alte Testament Bezug und sagt, dass es von ihm spricht. Er zeigt, dass die alttestamentlichen Schriften auf ihn hingelesen und verstanden werden müssen. Und das beschränkt sich nicht nur auf die ausdrücklichen Messias-Verheißungen. Das kann man zum Beispiel in den Paulusbriefen erkennen, was aber auch ein weiteres Thema wäre. Vielleicht wenden wir uns diesem später nochmals zu. Was hat Jesu starke Bezugnahme zum Alten Testament für uns zu bedeuten? Jesus Christus und die Bedeutung seines außergewöhnlichen Auftrags ist nur vor dem Hintergrund des Alten Testaments zu verstehen. Dieses finden wir bestätigt in Johannes 5, Vers 39. Dort spricht Jesus mit einigen Juden und sagt zu ihnen: Ihr erforscht die Schriften, weil ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu haben. Und sie sind es, die von mir Zeugnis geben. Trotz dieser klaren Aussage Jesu wird in vielen Gemeinden das Alte Testament irgendwie sonderbar behandelt, in manchen Fällen sogar gering geachtet. 2015, vor 3 Jahren, hat der Theologe Notkas Lenska empfohlen, das Alte Testament aus dem biblischen Kanon zu streichen, weil es für das christlich fromme Selbstbewusstsein heutiger Christen nicht mehr relevant sei. Weil es für das christlich fromme Selbstbewusstsein heutiger Christen nicht mehr relevant sei. Wir tendieren häufig dazu, dass wir schnell mit dem Finger auf andere zeigen. Was hat dieser Theologe nur gesagt? In jedem Fall sollten wir aber erst uns selbst prüfen. Und dazu führe ich eine Äußerung von Pastor Klaus-Jürgen Diehl an. Er bezieht sich auf diese Aussage von Notkas Lenska. Er sagt, weit gravierender als solche theologischen Stimmen ist die praktische Abkehr vieler Christen vom Alten Testament. Besonders junge Christen beschränken ihre Bibellektüre weitgehend auf das Neue Testament, weil etliche Aussagen des Alten Testaments entweder schwer verständlich seien oder dem Evangelium von der Liebe Gottes widersprechen. Zitat Ende. Wir sind herausgefordert, uns selbst zu prüfen. Welche Haltung habe ich dem Alten Testament gegenüber? Wie zeigt sich das in meinem Leben? Oder auch, gehen wir in unserer Gemeinde ausgewogen mit dem Alten und dem Neuen Testament um, zum Beispiel in den Predigten oder in den Schriftlesungen? Lernen wir, das Alte Testament auf Christus hin zu lesen? Sollten wir vielleicht etwas korrigieren? Der Hinweis Jesu zum richtigen Verständnis der Bibel ist jedenfalls deutlich. Das Alte Testament ist das Fundament der Erkenntnis Christi und somit auch das Fundament des Neuen Testaments. Ich will noch einen vierten und letzten Hinweis anführen, ohne zu behaupten, dass die Hinweise damit alle erfasst sind. Ich zitiere dazu einen Vers aus dem Alten und einen aus dem Neuen Testament. Sprüche 1, Vers 7. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Die Toren verachten Weisheit und Zucht. Und Jakobus 1, Vers 5. Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Wir sehen hier, dass Gottesfurcht und eine bittende Haltung Voraussetzungen sind, um zur Erkenntnis der Wahrheit zu gelangen. Wir kommen nun zur zweiten großen Schlussfolgerung. Obwohl die Erkenntnis der Wahrheit von Gott abhängig ist, das war ja die erste Schlussfolgerung, gibt es doch eine geheimnisvolle Zusammenarbeit, so nenne ich das mal, zwischen Gott und Mensch, bei der die Einstellung und der Einsatz des Menschen eine wichtige Rolle spielt. Und damit kommen wir zur dritten Frage. Worum geht es bei der Erkenntnis der Wahrheit? Oder anders gefragt, welche Bedeutung hat sie? Man könnte nach dem bisher Gesagten den Eindruck gewinnen, dass dieses Thema mit der Wahrheit eine rein kopflastige, eine rein intellektuelle Angelegenheit ist. Dem ist aber nicht so. Die Wahrheit reduziert sich nicht auf nur gedankliche Vorgänge. Unsere Geschichte zeigt, dass Wahrheit motiviert, dass sie zum Staunen bringt, dass sie Energie freisetzt und so weiter. Ich lese nochmals Vers 32. Und sie, die Emmaus-Jünger, sprachen zueinander: Brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Weg und als er uns die Schrift öffnete? Wahrheit berührt weit mehr als nur unseren Verstand. Da Das können wir auch an ihrer Reaktion sehen. Nachdem sie Jesus erkannt haben, wir erinnern uns, es war schon Abend und sie waren erst am Nachmittag von Jerusalem nach Emmaus gewandert, so circa 11 Kilometer. Und nachdem sie erkannt haben, wir sind dem Auferstandenen begegnet, springen sie auf und machen sich auf den Rückweg. Dieses Erlebnis wollen sie ihren Freunden mitteilen. Wir bekommen dadurch einen gewissen Eindruck, welche Begeisterung in ihnen freigesetzt worden ist. Schon an diesem einen Beispiel sehen wir, dass die Erkenntnis der Wahrheit auch starke emotionale Folgen und Auswirkungen haben kann. Wahrheit betrifft immer den ganzen Menschen. Allerdings würden wir zu kurz greifen, wenn wir hier stehen bleiben. An der Wahrheit entscheidet sich nämlich nichts weniger als die Frage nach der Ewigkeit des Menschen. So schreibt Paulus in seinem ersten Brief an Timotheus über Gott, unseren Retter, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. 1. Timotheus 2, Vers 4. Und noch ein Zitat aus Jesu hohepriesterlichem Gebet in Johannes 17, Vers 3. Dort spricht er zu seinem Vater: Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Das ist das ewige Leben, dass sie dich erkennen und Jesus Christus, den du gesandt hast. Sollte nun jemand unsicher sein, ob er in seiner begrenzten Erkenntnis das Wesentliche erfasst hat, der darf sich auf Jesu Zusage verlassen, die er seinen Jüngern zusprach, kurz bevor er die Erde verließ und zu seinem himmlischen Vater zurückkehrte. Wir lesen in Johannes 14 die Verse 16 bis 17. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Und ein paar Verse weiter nochmals im gleichen Kapitel, Johannes 14, Vers 26. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Sind das nicht starke Zusagen? Die Erkenntnis der Wahrheit führt zum ewigen Leben in Gemeinschaft mit dem dreieinigen Gott. Wie wunderbar ist es doch, dass der Auferstandene seinen Jüngern damals und uns heute durch seinen Geist die Wahrheit nahebringt. Wir fassen dieses komplexe Gedankengebäude zusammen. Erste Frage: Was ist Wahrheit? Wahrheit steht einerseits oder besteht einerseits in der korrekten Wahrnehmung der Wirklichkeit, haben wir gesehen, und andererseits im richtigen Verstehen der Heiligen Schrift. Zweite Frage: Können wir die Wahrheit erkennen und wenn ja, wie? Die Erkenntnis der Wahrheit ist von Gottes Offenbarung abhängig. Unsere Erkenntnis ist und bleibt Stückwerk, bis Gottes neues Reich kommt. Wir dürfen aber darauf vertrauen, dass Gott demjenigen Erkenntnis schenkt, der gottesfürchtig und mit aufrichtigem Herzen sowohl das Alte als auch das Neue Testament studiert, der sich auf die ihn umgebende Wirklichkeit einlässt und sie im Lichte der Bibel deutet. Dritte Frage: Welche Bedeutung hat die Erkenntnis der Wahrheit? Wahrheit befreit von den Ketten der Sünde, sie befreit von dieser Sklaverei. Sie schenkt uns das ewige Leben und sie befähigt den Menschen, die Natur, so wie Gott sie gedacht hat, zu erkennen und sie Gottes Willen gemäß zu nutzen und zu bewahren. Wir beten. Herr Jesus Christus, Du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Du bist Gott. Du bist der Herrscher des ganzen Kosmos und du bist auch die Mitte der ganzen Bibel. Danke, dass wir durch dich die Wahrheit erkennen dürfen. Danke, dass du uns gebrauchen willst, obwohl unsere Erkenntnis Stückwerk ist. Und dass du durch uns die Wahrheit des Evangeliums verbreiten willst. Wir bitten dich, leite und stärke uns darin und verherrliche dich selbst durch uns. Amen.